Kompakt.
Mit Barbara Peter und diesen Themen. Tatort zu Hause. Eine eindrückliche Ausstellung in Bern zum Thema häusliche Gewalt will mit Klischees aufräumen. Flüchtlinge im Porträt. Heute in unserer Serie Muhammad aus Afghanistan, der auf seiner Flucht viele Menschen hat sterben sehen. Und neuer Verlag in Italien. Silvio Berlusconi kauft kräftig ein. Prominente Autoren wollen sich das nicht bieten lassen. Willkommen zu Hause, so der einladende Titel einer Ausstellung über eine traurige Realität. Die eigenen vier Wände sind für viele Menschen kein Ort, wo sie sich sicher fühlen. Denn rund 40% aller Gewaltstraftaten in der Schweiz geschehen in Privaträumen. Rund um häusliche Gewalt informiert diese Wanderausstellung, die seit 2 Jahren unterwegs ist und auf großes Interesse stößt. Irene Grüter hat sie bei der aktuellen Station in der Gewerbeschule in Bern besucht, aus Anlass des Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt an Frauen, heute am 25. November.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine ganz normale Familienszene. Ein gedeckter Tisch steht beim Eingang der Ausstellung. Neben dem Kinderstuhl liegt ein Spielzeug. Und erst auf den zweiten Blick fallen ein zerbrochenes Stuhlbein und Scherben auf, die andeuten, dass dieses Abendessen nicht friedlich zu Ende gegangen ist. Willkommen zu Hause. Zum Konzept dieser Wanderausstellung sagt die beteiligte Sozialarbeiterin Sandra Fausch.
Es war uns wichtig aufzuzeigen, dass wir von Gewalt sprechen, die sich im ganz nahen Umfeld der Menschen abspielt.
Häusliche Gewalt geschieht in jeder fünften Familie und Paarbeziehung in der Schweiz. Ein Drittel aller Kinder ist betroffen. Deshalb rückt die Ausstellung den Tatort ins Zentrum, das Zuhause. Sie führt durch die Zimmer einer Wohnung, die durch verschiedene Stationen nachgestellt sind. Informationen finden sich auf Möbeln und Alltagsgegenständen. Im Badezimmer gibt es Botschaften im Medikamentenschrank. Auf dem Spiegel läuft ein Film über eine Betroffene. Auf dem Ehebett im Schlafzimmer stehen die rechtlichen Grundlagen zur sexuellen Gewalt in der Ehe geschrieben. Wer unter die Bettdecke schaut, findet hier Zeilen über die Empfindungen von Gewaltausübenden wie von Opfern. Die Texte zeigen, weshalb häusliche Gewalt dem Umfeld oft lange verborgen bleibt. Das machen auch die Stimmen von Betroffenen deutlich, die in Hörstationen und Filmausschnitten zu Wort kommen.
Wir haben einfach gedacht, das sind Schmerzen, die gehen schon weg. Weil wir haben uns eigentlich auch geschämt, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ja, mein Vater hat das gemacht.
Die Scham hindert Betroffene oft am Sprechen, das zeigen die eindrücklichen Porträts im Kinderzimmer der Ausstellung. Hier sprechen junge Erwachsene über den Umgang mit Gewalterfahrungen in der Kindheit, über das Verstecken von blauen Flecken, über die ständige Anspannung und Angst, was wohl als nächstes kommt.
Als die Schule fertig war, haben alle Freude gehabt, dass sie endlich heimgehen können. Nur wir sind nie gerne heimgekommen.
Dank solchen Stimmen gelingt es der Ausstellung, mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen. Diese Erfahrung hat die Ausstellungsmacherin Sandra Fausch in den letzten 2 Jahren bei Führungen immer wieder gemacht.
Es sind immer wieder Leute, die von eigenen Erlebnissen erzählen.
Manche sprechen hier zum ersten Mal über ihre Erfahrung mit häuslicher Gewalt und nicht nur Opfer melden sich zu Wort. Besonders überrascht hat es Sandra Fausch,
dass es auch gewaltausübende Menschen gegeben hat. Männer in dem Fall, die gesagt haben, dass sie ein Problem haben und Hilfe benötigen.
Worte für das schwierige Thema finden zu helfen, das ist ein Ziel der Ausstellung. Weiter möchte sie über Handlungsmöglichkeiten und Risikosituationen informieren, aber auch mit Klischees aufräumen.
Häusliche Gewalt ist nicht nur Männergewalt an Frauen.
Auch wenn Frauen sehr viel häufiger Gewaltopfer werden. Ein weiteres Vorurteil sei es, dass vor allem Migranten von häuslicher Gewalt betroffen sind. Ein Migrationshintergrund erhöht zwar das Risiko für Gewalt, weil die Belastung der Familien oft sehr hoch ist, doch Sandra Fausch betont, dass es sich hier nicht um ein kulturell bedingtes Problem handelt.
Diese Meinung, die herrscht häufig vor, ist wahrscheinlich auch einfacher denken zu können, es passiert bei den anderen und nicht bei uns. Und so einfach ist es nicht. Es ist einfach ein gesellschaftliches Problem, mit welchem wir uns auseinandersetzen müssen.
Die Sozialarbeiterin Sandra Fausch von der Bildungsstelle Häusliche Gewalt in Luzern, die an der Wanderausstellung über häusliche Gewalt mitbeteiligt war. Die Schau «Willkommen zu Hause» ist bis zum 4. Dezember in der Berner Gewerbeschule zu sehen. Diese Woche stellen wir hier bei SRF 2 Kultur 5 Flüchtlinge und ihre Geschichten vor. Heute Muhammad, ein 25-Jähriger aus Afghanistan. Er hat auf seiner Flucht in die Schweiz Traumatisches erlebt.
I'm Muhammad and I'm 25 years old. I'm from Afghanistan. The sea was very, very dangerous, because each boat have to sit 58 person in a boat, which is 9 meters, and the danger of sinking was very, very high.
Mein Name ist Mohammed. Ich stamme aus Afghanistan und bin 25 Jahre alt. Das Mittelmeer war sehr gefährlich. Das Boot hatte eine Länge von 9 Metern und es mussten fast 60 Menschen Platz nehmen. Das Risiko, dass wir alle ertrinken, war riesig. Wir saßen im Boot, es war 3 Uhr morgens. Kurz nach dem Ablegen kam plötzlich ein großes Schiff auf uns zu. Die forderten uns aufzustoppen. Unser Schmuggler ignorierte sie. Das große Schiff rammte uns und zerstörte den Motor. 10 Stunden waren wir ohne Motor auf dem offenen Meer unterwegs. Wir bewegten uns nur mit den Händen. Wir riefen über Funk die griechische Polizei um Hilfe, aber die wollten uns nicht helfen, weil wir uns noch in türkischen Gewässern aufhielten. Die Türken sagten, tamam, tamam, aber sie kamen nicht. Endlich nach 10 Stunden haben sie uns nach Izmir zurückgebracht. Am nächsten Tag haben wir es nach Griechenland geschafft. Ich habe auf dem Weg nach Europa viele Menschen sterben sehen. An der iranisch-türkischen Grenze war es besonders schlimm. Einige wurden von iranischen Grenzsoldaten getötet, andere starben aus Erschöpfung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist sehr hart für mich.
We see a lot of people who are dead in the way, in the mountain. Some of them were killed by Iranian soldiers and some of them maybe a bit tired and then fall it down. It was very difficult. Yeah. I don't have anything to speak because it's very hard for me.
Muhammad, der 25-jährige Flüchtling aus Afghanistan. Morgen kommt in unserer Serie Farouk aus Somalia zu Wort. Er ist mit seiner ganzen Familie geflüchtet und über große Umwege nach Europa gekommen.
SRF 2 Kultur.
Die Verlagslandschaft in Italien ist in Bewegung. Der größte Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Mondadori will noch größer werden. Er übernimmt den kleineren Verlag Bompiani. Das passt vielen Bompiani-Autoren nicht, denn hinter dem Riesen Mondadori steht Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens und mächtiger Mann in der italienischen Medienlandschaft. Einige Autoren haben deshalb beschlossen, ihren eigenen, unabhängigen Verlag zu gründen. Aus Rom berichtet Thomas Micke.
Man muss sich auf den Kern dieser Problematik konzentrieren. Ich habe nichts gegen Mondadori, aber ich wäre nicht ehrlich, wenn ich behaupten würde, dass meine Entscheidung nichts mit der Übernahme des Verlags Bompiani ausgerechnet durch Mondadori zu tun habe. Hier geht es nicht nur um eine simple Übernahme, hier geht es um viel mehr. 25 Jahre lang arbeitete die Schriftstellerin Elisabetta Sgarbi im Verlag Bompiani, zuletzt als Verlagsdirektorin. Bompiani gehört zur Verlagsgruppe Rizzoli und die wurde kürzlich durch den Verlagsgiganten Mondadori übernommen. Eine umstrittene Übernahme, denn Mondadori gehört zum Imperium des Medienzaren und ehemaligen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Elisabetta Sgarbi gab ihren Arbeitsplatz jetzt auf, schweren Herzens. Man darf so eine Übernahme nicht einfach nur als Produkt ökonomischer Prozesse verstehen, sondern es geht darum, dass ein einziger Verlag, Mondadori, jetzt rund 38% des italienischen Buchmarkts kontrolliert. Das kann eine Gefahr für die Meinungsvielfalt bedeuten. Darum geht es mir. Zu den möglicherweise negativen Auswirkungen einer Konzentration im italienischen Verlagswesen, vor allem in Bezug auf die Gefahr der Meinungsmanipulation, nimmt Mondadori keine Stellung. Neben Elisabetta Sgarbi erklärten verschiedene andere prominente italienische und nicht-italienische Autoren, die bisher bei Rizzoli und Co. veröffentlichten, offiziell ihr Addio von Mondadori. Allen voran Umberto Eco, der sich auch finanziell stark am neuen Verlag beteiligt. Aber auch der Brite Hanif Qureshi, der Marokkaner Tahar Benjelloun und der US-Amerikaner Michael Cunningham. Gemeinsam gründeten sie den Verlag La Nave di Teseo, das Schiff des Theseus, in Anspielung auf ein antikes philosophisches Paradoxon, bei dem es um die Frage geht, ob ein Subjekt seine Identität verliert, wenn seine wesentlichen Bestandteile ausgetauscht werden. Sämtliche Autoren befürchten auch, dass der neue italienische Buchgigant Mondadori eine Gefahr für das gerade in Italien ungemein vielseitige Angebot literarischer Übersetzungen aus dem Ausland sein könnte. Eine Befürchtung, die auch der Journalist und jetzige Präsident des unabhängigen Buchverlages Longanesi, Ferruccio De Bortoli, teilt. Verlagskonzentrationen sind an sich nichts Böses. Aber ich hoffe inständig, dass Mondadori auch ins Ausland schauen wird, wie Bompiani und seine kleineren Verlage das bisher immer getan haben. Denn italienische Leser waren dank dieser Verlage immer sehr gut mit Übersetzungen ausländischer Autoren versorgt worden. Ein Geschäft allerdings, mit dem man nicht unbedingt gute Kasse machen kann.
Al Colosso Mondadori.
Der neue Verlag La Nave di Teseo scheint hingegen nicht unbedingt ans Kassemachen zu denken. Man will, so heißt es, nur qualitativ hochwertige Werke publizieren, neben Romanen auch Erzählungen, Essays und Dichtung. Elisabetta Sgarbi hofft auf 51 neue Titel in den kommenden Monaten. Bis jetzt sind von den Autoren und Gründern des selbstfinanzierten Verlages rund 6 Millionen Euro an Finanzmitteln zusammengekommen. Der Verlag Feltrinelli, der eher links ausgerichtete große Gegenspieler von Mondadori, hat sich dazu bereit erklärt, die Bücher des kleinen Konkurrenten zu vertreiben. Und das heißt in ganz Italien, denn Feltrinelli verfügt über ein großes Netz eigener Buchhandlungen. Und so blicken die Gründer des neuen Verlages La Nave di Teseo mit Zuversicht in die Zukunft.
Sie wissen, wie eine Gitarre klingt? Dann haben Sie Mary Halverson noch nie gehört. Die 35-jährige Amerikanerin spielt nicht mit modernen Jazzgitarren, sondern sie benutzt Gitarren mit einem großen Resonanzkörper, ohne Effektgeräte. Am Wochenende tritt sie am Jazzfestival Unerhört in Zürich auf. Bert Blaser hat sie getroffen.
Von einem fremden Stern klingt die Gitarre von Mary Halverson mitunter vertraut und merkwürdig, rau und zärtlich zugleich.
I really love both of those elements in music. You know, I love a beautiful melody and beautiful harmony, even if the music is weird and even if the music is rough. So I think it is a combination of those elements and that's something I enjoy.
Auch wenn ihre Musik seltsam oder roh ist, schöne Melodien und Harmonien stehen dem nicht im Weg. Aber irgendwie, denkt man, entdeckt sie ihr Instrument jedes Mal neu, fast wie ein Kind. Ist natürlich nicht so. Wenn aber dieser Eindruck entsteht, soll sie ihr recht sein.
I guess it doesn't feel like that to me, but if it comes across that way, I suppose that's nice. I try to be very sincere in everything that I play, so to not be on autopilot. But I can't say that it feels new to me. Every time.
Nicht den Autopilot laufen lassen, aufmerksam sein, sich selber überraschen, das wäre das Ziel. Gelingt dir das? Nicht immer.
Not all the time, but occasionally. And I think that's how we grow as musicians. So if I surprise myself, I consider that a good thing and a goal.
Auch wenn Mary Halverson anders klingt, spielt sie doch eine Gitarre, wie es sie schon lange gibt. Und sie hat ihren großen Vorgängern gut zugehört, allerdings, um dann alles anders zu machen.
I mean, it is the same instrument and that is a lot of that music. A lot of the techniques I learned from listening to music like that and from learning jazz. And from there you can kind of decide what you want to use and where you want to go off the grid and try something different.
Etwas anderes spielen, aber nicht mit Hilfe von Effektgeräten, sondern mit dem akustischen Ton der Gitarre.
The acoustic sound is very important to me, the natural tone of the guitar. And I actually never practice with an amplifier. I never practice with effects. I always practice guitar acoustically.
Beim Üben bleibt der Verstärker stumm, dafür arbeiten die Finger und der Kopf. Aber wenn sie dann mal auf der Bühne ist, wie ist es dann? Dann sollte der Kopf leer sein.
I try to not think anything logical as much as I can. It's impossible not to think, right? But I try to clear my head as much as I can, just go from an emotional place or from an intuitive place rather than a logical place.
Intuition statt Logik, spontan erzählen von einem emotionalen Standpunkt aus. Mary Halverson tut es mit der Gitarre. Es hätte auch etwas anderes sein können. Worte, bildende Kunst. Weshalb also die Musik? Halverson ist überrascht über die Frage, aber nach ein wenig Überlegen wird klar, die Gitarre war einfach stärker.
I don't think anyone's ever asked me that before. These are good questions. Nobody's ever asked me. Well, you know, I never intended to be a musician originally. It was more of a hobby. And then at a certain point I got so wrapped up in it that I realized it was going to be impossible to do anything else.
Diese Woche startet ein neuer Film aus Island in den Schweizer Kinos. Rams heißt der Film in Englisch, Böcke. Denn die Hauptrollen in diesem skurrilen Film spielen Schafböcke, beziehungsweise die Besitzer der Böcke. Zwei sture Brüder, die nicht mehr miteinander reden. In Cannes gewann Rams bereits einen wichtigen Preis. Wir sprechen mit dem isländischen Regisseur heute Abend zwischen 17 und 18 Uhr im Vorabendprogramm von SRF 2 Kultur. So viel von Kultur Kompakt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Peter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.